Ich bin mit zwei Brüdern befreundet. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn man mit Brüdern befreundet ist oder mit Schwestern. Bisschen eine besondere Situation. Und wir sind so schon fast mein ganzes Leben lang miteinander unterwegs. Rein intuitiv würde ich sagen, steht mir der Ältere ein bisschen näher, weil ich selbst der Älteste bin von vier Geschwistern. Das gibt so eine gewisse Nähe. Und das ist jetzt schon einige Jahre her, ist schon einige Zeit her, und da hat der Jüngere von den beiden so einen richtigen, neudeutsch würde man sagen, dreckigen Move gegenüber dem Älteren gemacht. Gell? Es ging ums Erbe und so irgendwann nach dem Notartermin war klar, okay, der hat eigentlich seinen älteren Bruder beschissen. Und es gab natürlich einen riesen Wind und der ältere Bruder, ihr könnt es hier sehen, der hat dann überall rum erzählt, den bringe ich um. Sobald der Vater tot ist, gell? Sobald der Vater tot ist, bringe ich den um. Und so musste der jüngere Bruder aufbrechen und sich in Sicherheit bringen, gell? In Sicherheit weg von seinem älteren Bruder. Wir sind ja gerade in einer Predigtserie über Shalom, über den Frieden, über versöhnte Beziehungen. Und mein Eindruck ist, Thomas hat letzten Sonntag die wichtigste Predigt des Jahres gehalten. Die ist schon gehalten, gell? Aber ich mache da jetzt mal weiter. Letzten Sonntag ging es um Krieg und Frieden. Und heute nehmen wir diese Shalom-Brille und schauen auf die engsten Beziehungen, die wir haben. Es geht um die Beziehungen zu unseren Eltern. Es geht um die Beziehungen zu unseren Geschwistern, die Beziehungen zu unseren Kindern. Also es geht um die Familie. Wenn ein Schaden im Familiensystem ist, und heute geht es darum, wie kann es gelingen, wieder Shalom in der Familie, Frieden in der Familie, Versöhnung in der Familie zu erleben. Und ich habe das großartige Privileg, das ist wirklich ein Privileg, euch mit die schönste Versöhnungsgeschichte der Bibel zu erzählen. Als ich mich vor zwei Wochen begonnen habe vorzubereiten, habe ich diese Geschichte durchgelesen und ich habe begonnen zu weinen. Passiert mir nicht allzu oft beim Bibellesen. Ich habe geweint, habe gedacht, Mensch, Stan, jetzt bist du aber schon ein bisschen empfindlich. Gell? Am anderen Tag, ich habe die Geschichte wieder gelesen und habe wieder geweint. So sehr hat es mich berührt. Diese Brüder, die, und ihr seht sie ja auch am Titel, die das ist noch nicht der Titel, das ist noch ein Problem, die in einer Beziehung sind, die sich komplett voneinander wegbewegt haben, gell? Die unheilbar schien, die so kaputt war, dass man gedacht hat, das wird nie wieder was. Und genau diese beiden haben sich wieder gefunden. Das berührt mich sehr. Das berührt mich sehr. Und ich wünsche mir so sehr, dass dieser Gottesdienst uns eine Vision gibt, uns eine Leidenschaft und eine Sehnsucht dafür, für den Frieden in unserer Familie, für das Shalom in unserer Familie einzutreten. Keanu hat ja vorher gefragt, wer Geschwister hat. So im Rücken habe ich gesehen, die allermeisten haben gestreckt. Und es ist eine große Herausforderung, wenn man Geschwister hat. Denn es gibt sowas, ihr habt es ja vorher schon gesehen, es gibt unter Geschwistern eigentlich immer Rivalität. Wer Einzelkind ist und vielleicht mehrere Kinder hat, hat es schon erlebt. Oder wer irgendwo schon eine größere Familie miterlebt hat, der hat es schon erlebt. Unter Geschwistern gibt es immer Rivalität und meine These ist, je näher man beieinander ist, je enger man zusammen ist, desto höher ist auch die Rivalität. Also ich war ja anderthalb Jahre lang, als ich auf die Welt gekommen bin, als erstes Kind, hatte ich von der begrenzten Ressource Aufmerksamkeit von Mama, Papa, Oma, Opa, Uroma, gell, hatte ich immer 100% für mich zur Verfügung, gell? Da war alles immer da, gell? Ich stand immer im Mittelpunkt des Geschehens. Alles hat sich um mich gedreht. Und dann anderthalb Jahre später kam mein Bruder, der Sieg, auf die Welt, gell? Und plötzlich musste mich die Aufmerksamkeit teilen, gell? Plötzlich war da ein Kampf um die Aufmerksamkeit, um diese begrenzte Ressource der Aufmerksamkeit der Eltern, ums Geld, um die Zuwendung, um die Zeit, um wer darf mit dem Papa, wer darf mit der Mama, gell? Und dann drei Jahre später kam noch meine Schwester und dann sechs Jahre später auch noch mein anderer Bruder auf die Welt, gell? Und die hatten es ja eigentlich noch viel härter, gell? Die hatten ja diese Einzelkindphase gar nie erlebt. Die mussten sich gleich schon sozusagen in diesen Kampf, in diese Rivalität um die Aufmerksamkeit einreihen. Ich glaube, das ist alles nicht schlimm, das gehört zum Leben dazu und das formt auch und das prägt auch unseren Charakter. Allerdings ist es schon so, dass Beziehungen von Geschwistern gar nicht so belastbar sind, wie man gemeinhin denkt. Ich habe mich dann natürlich ein bisschen mit dem Thema beschäftigt und war überrascht. Ich habe hier eine Statistik von Familienunternehmen dabei gelesen. Das fand ich noch, ernüchternd. 65% der Konflikte in Familienunternehmen betreffen Rivalität zwischen Geschwistern. Also Familienunternehmen haben einen großen Vorteil, eine große Stärke, das ist die Familie. Die haben aber ein großes Problem, das ist die Familie. Gell? Und wenn dann noch mehrere Geschwister da am Werk sind, in Verantwortung sind, das Kommando haben, gell, dann gibt es Probleme. 65% haben im Miteinander Probleme. Gell? Das eine ist, wenn man so nebeneinander herlebt als Geschwister, aber das andere ist, wenn man miteinander Verantwortung teilt. Und da, finde ich, zeigt sich, wie gut die Beziehungen wirklich sind. Beim Miteinander arbeiten, beim Miteinander Verantwortung teilen und beim Erben. Und wenn es dann um die Pflege der Eltern geht. Da zeigt sich dann wirklich, wie gut die Beziehungen sind. Gemeinsame Führung durch Geschwister hat nur eine Erfolgsquote von etwa 35%, während Einzelführung etwa 65% Erfolgsquote erreicht. Also natürlich gibt es immer Probleme, scheitern Unternehmen immer, aber das finde ich doch gravierend. Und das heißt doch, der Normalzustand von Beziehungen zu unseren Geschwistern, Schwestern und Bruder soweit vorhanden, das ist schon angespannt. Gell? Der Grundzustand ist nicht Frieden. Das passiert auch nicht von alleine, gell? Dass man es gut miteinander hat, dass man normal und gut miteinander schaffen kann. Das ist nicht einfach da. Das ist nicht einfach natürlich. Sondern da muss man viel Energie zuführen, um überhaupt in diesen Zustand zu kommen. Und es hilft das zu wissen, gell? Dass ich auch für die Beziehungen in der Familie, wenn es da gut sein soll, dass ich da einen Einsatz bringen muss, damit es gut ist im Miteinander. Wir haben hier ein ganz prominentes Beispiel. Adi und Rudolf Dassler. Halt nochmal zurück. Der Gerd, der ist halt super schnell. Seinerzeit meilenweit voraus. Hier seht ihr die zwei Herren, die haben vor dem Zweiten Weltkrieg in so einer fränkischen Kleinstadt, Herzogenaurach, haben die eine Sportschuhfabrik gegründet oder Firma für Sportschuhe. Und dann haben die sich so, das ging dann aufwärts, das ging durch die Decke, Firma ist gut gelaufen, haben die sich so zerstritten und nach dem Zweiten Weltkrieg haben die ihre Firma geteilt und die eine hieß Adidasler oder heißt so und die andere Puma. Und das Dramatische ist, ich habe das ja nur gelesen, ich war da noch nie, diese zwei Firmen waren in der Stadt und die ganze Stadt war zerrissen, weil die Brüder so unversöhnt waren. Gell? Die Mitarbeiter von Adidas und Puma konnten nicht miteinander. Und die beiden Männer, die haben mit ihrem Streit die ganze Stadt verseucht, gell? Sind beide auf demselben Friedhof beerdigt, aber einer links hinten und der andere rechts hinten. Gell? Man hat die haben es nicht geschafft, sich zu versöhnen und haben so ihren ganzen Streit, gell, in die Welt hinausgetragen. Und ich glaube, das ist genau der Punkt. Gell? Wenn Geschwister miteinander streiten, aber auch gar kein Familienunternehmen haben, gell, dann wirkt sich das immer aus auf das ganze Umfeld. Gleichzeitig gilt aber, wenn Geschwister, wenn's die gut miteinander machen, Schwestern oder Brüder, gell? Oder Schwestern und Brüder, dann hat das auch eine enorme Kraft. Ich glaube, die 35%, die sind extrem stark, gell? Denkt man an die Geschwister Hoffmann zum Beispiel, wie gut das funktioniert, gell? Oder die Gebrüder Grimm oder die Gebrüder Wright oder in der Bibel die Donnerbrüder oder Donnersöhne, Johannes und Jakobus, gell? Wenn das funktioniert, wenn Brüder oder Schwestern miteinander zusammenarbeiten können, gell? Dann hat das eine ganz enorme Kraft. Aber es ist eben nicht der Grundzustand. Und mir scheint der erste Schritt oder das Wichtigste, um überhaupt in eine gute Beziehung zu den eigenen Geschwistern zu kommen, ist zu akzeptieren, dass es Unterschiede gibt. Ich habe hier die zwei Brüder, von denen ich vorher erzählt habe, meine zwei Freunde, die sind tatsächlich, kommen aus der Bibel, die heißen Esau und Jakob und ihr seht sie hier. Und die beiden, gell, das ist ein ganz unterschiedliches Geschwisterpaar. Aber wenn ich diese Unterschiedlichkeit nicht als Bedrohung verstehe oder nicht als Konkurrenz, sondern als Ressource, dann hat sie eine enorme Kraft. Und das mussten die beiden auch erst lernen. Ich habe hier damals, als die beiden gelebt haben, gab es noch einen Kreissaal in Überlingen im Helios. Und ich habe hier den Bericht von der Geburt dabei. Ihr könnt ihn gerade mal lesen. Der erste, der herauskam, die beiden sind Zwillinge, war am ganzen Körper mit rötlichen Haaren bedeckt. sie nannten ihn Esau. Esau ist der Erste, gell? Wir sagen aber immer Jakob und Esau, aber er ist eigentlich der Erste. Gell? Als Ältester ist man da ein bisschen empfindlich bei so Dingern. Gell? Danach kam sein Bruder heraus, der hielt Esau an der Ferse fest. Sie nannten ihn Jakob. Es kann entweder heißen mit Rüger oder Fersenhalter oder der Gesegnete. Und ich finde das ein schönes Bild, gell, mit diesem Festhalten an der Ferse. Für die alle, die ich habe. Das Problem ist, ich habe eine große emotionale Kompetenz zu wissen, wie es sich anfühlt, Ältester zu sein, und bin fast emotional behindert im Wissen, wie es anfühlt, Zweiter oder Dritter oder Vierter zu sein. Gell? Das wird man jetzt bei der Predigt merken. Ich bemühe mich da ganz fair zu bleiben heute. Aber ich finde, dieses Bild von der Ferse und an der Ferse festhalten ist ein schönes Bild, wie es sich anfühlt, Ältester zu sein. Gell? Da kämpft man sich mühsam durch den Geburtskanal, gell? Ackert sich dadurch, und der Zweite, gell, der kommt einfach im Fahrwasser hinterher. Gell? Kein Stress, kein Druck, und sagt, Welt, hier bin ich. Ich bin bereit, das Kommando zu übernehmen. Gell? Wir sind die Ersten, die in den Kindergarten gehen, in die Schule. Wir bahnen immer den Weg, und in unserem Fahrwasser, gell, da kann man sich wohl gut aufhalten und dann nachher so die ganze Welt umarmen. So fühlt es sich ein bisschen an. Gell? Das ist so diese Fersenhalterei. So, jetzt gehen die beiden ins Leben, und es zeigt sich schnell, was ich schon gesagt habe, die beiden sind sehr unterschiedlich. Esau wurde ein Jäger, der am liebsten in der Steppe umherstreifte. Freiheitsliebender Mensch, gell? Der braucht Luft, der braucht Platz, um sich zu bewegen. Jakob wurde ein häuslicher, ruhiger Mensch, der bei den Zelten blieb. Gell? Der war lieber daheim, bei der Familie. Ihr Vater, der gerne wild aß, der mag wild, und deshalb mag er seinen Sohn lieber, der Jäger ist, gell? Das Essen spielt schon eine große Rolle im Leben von dem Mann, gell? Hatte eine Vorliebe für Esau, Jakob aber war der Liebling der Mutter. Auch hier, gell, da geht's schon los mit der Ungleichheit. Und das schmerzt uns in unserer Zeit. Wir leben immer mit der Idee, alle sind gleich und wir müssen alle gleich machen. Und wenn die Kinder unterschiedlich sind, wenn ein Kind sowas bei uns nach Hause kommt und eine gute Note hat, gell, und ein lobendes Kind, dann wollen die anderen vier natürlich auch gelobt werden, und dann lobt man sie auch für irgendwas, was uns halt nur einfällt. Dass alle wieder, ist doch so, dass alle wieder gleich sind, gell? Und ich glaube, das ist eins unserer Probleme. Wir ertragen nicht, dass es Unterschiede gibt. In jeglicher Hinsicht gibt es Unterschiede, und die gibt es auch bei den beiden. Die Unterschiede gehen sogar so weit, dass die Eltern hier schamlos Lieblingskinder haben. Das würden wir uns ja nie zugestehen oder auch nie tolerieren. Aber die machen das einfach. Der Isaac, der ist gern wild, deshalb ist der Jäger sein Lieblingssohn. Die Rebecca, die ist gerne zu Hause, und deshalb ist der Jakob ihren Lieblingssohn. So profan scheint es fast zu sein. Also die haben da ihre Vorlieben. Gell? Einer liebt den mehr, der anderen den. Und in diesen Vorlieben steckt eigentlich schon die Wurzel von allerhand richtig mieser Probleme. Jetzt könnte man sagen, okay, die Eltern sind halt auch schwierig, haben Vorlieben, was in der Beziehung hochdramatisch ist, dass Gott sich auch noch festlegt. Gell? Und Gott auch noch einen der beiden bevorzugt. Die Rebekka, also die Mama von den beiden, ist übrigens die Schwiegertochter von Abraham. Die sind übrigens nicht irgendwer, sondern das sind die Enkelsöhne von Abraham. Die kann keine Kinder kriegen erst, und dann betet sie, und dann bekommt sie die Kinder, sind Zwillinge, und die kämpfen schon in ihrem Bauch, und sie hadert mit Gott. Und dann redet Gott direkt zu ihr und gibt ihr eine Weissagung mit. Und ich zitiere jetzt wiederum Paulus aus dem Neuen Testament, der das Alte Testament zitiert und diese Weissagung wiedergibt. Und er sagt, die beiden Kinder waren noch nicht geboren und keines von ihnen hatte irgendetwas Gutes oder Böses getan. Sie waren noch im Bauch der Mutter. Da sagte Gott zu ihrer Mutter Rebekka, der Ältere muss dem Jüngeren dienen. Deshalb sagen wir immer Jakob und Esau, nie Esau und Jakob. Der Ältere muss dem Jüngeren dienen. Also das ist die Verheißung. An einer anderen Stelle lässt Gott einen Propheten sagen, Gott, Jakob habe ich geliebt, Esau habe ich gehasst. Und dieser Hass, den darf man jetzt auch nicht falsch verstehen, das ist nicht ein Hass als Emotion, sondern es ist der Hass, von dem Jesus redet, wenn er sagt, man soll die Eltern hassen. Also man muss Prioritäten setzen. Und Gott hat sich entschieden für den Jakob und gegen den Esau. So handelt auch der himmlische Vater. Das muss man auch erstmal irgendwie, finde ich, verkraften. Ich erinnere mich noch, ich war mit meinem Bruder bei der Jugendfeuerwehr, also mit dem zweiten von mir, dem zweiten Bruder. Und da gab es so ein Vorstandsgremium. Und wir beide haben für diesen Vorstand kandidiert. Und da gab es eine geheime Wahl. Und ich wurde als Schriftführer gewählt und er als erster Vorsitzender. Gell? Da hat sich eine biblische Prophezeiung erfüllt. Der Ältere muss dem Jüngeren dienen. Es war für mein jugendliches Ego war es eine schwere Kränkung. Damals habe ich geweint. Gell? Aber es war auch Heilung. Das war auch Heilung. Weil ich habe verstanden, wir sind nicht gleich. Und mein Bruder hat was, was ich wirklich nicht habe. Die Menschen wollen dem alle folgen. Die wollen dem immer hinterhergehen. Der hat so einen Anführer gehen. Das ist was Gutes. Das ist was Gutes. In dem Moment hat es mich gekränkt, aber irgendwann habe ich verstanden, nee, ich habe das nicht, aber das ist gut so. Das ist gut so. Und der war dann später hier Jugendleiter, ich war Jugendpastor in der Gemeinde und wir haben super miteinander gearbeitet. Es hat einmal frei geklappt. Aber man muss doch aushalten können, dass es auch in der eigenen Familie Kinder gibt, Geschwister gibt, die vielleicht eine besondere Begabung haben oder wir sagen sogar eine besondere Berufung. Oder ein besonders hohes Maß an Heiligen Geist. Oder ein besonders hohes Maß an Kraft. Oder was auch immer. Oder an Charisma. Gell? Was ist eigentlich daran so schlimm? Wieso können wir das nicht aushalten? Das gehört dazu. Gott schenkt diese Vielfalt. Die ist ja kein Feind. Im Gegenteil, die ist unser Freund. Und ich glaube, Shalom beginnt damit, dass wir dem Raum geben. Und dass wir das aushalten. Dass wir das sogar umarmen und integrieren. Und uns damit versöhnen. Aber das ist natürlich schon ein Brett, das ist eine Ansage, gell? Dass Gott das schon so früh festlegt. Ich ziehe den Jüngeren, den Älteren vor. Der eigentlich der rechtmäßige Erbe wäre, den übergehe ich und der Jüngere bekommt dieses Erbe. Ja, also wachsen die zwei jungen Männer auf und man kann sagen, sind eigentlich beide ein bisschen auf Abwägen. Gell? Der Esau, eben sehr freiheitsliebend, viel auf die Jagd, der hält nicht viel von den ganzen Familientraditionen. Der Opa Abraham, das ist ihm auch gar nicht so wichtig, was der davon sich gegeben hat. Der lebt eigentlich wie ein Adliger, wenn man genauer hinguckt. Der geht jagen, gut essen und schöne Frauen. Gell? Das macht er. Heiratet gleich mal zwei schöne Frauen aus der Nachbarschaft, gefällt den Eltern gar nicht, das ist ihm alles egal. Der lebt einfach sein Leben. Gell? Der genießt sein Leben. Und der Jakob entpuppt sich als ein Mensch, der sehr ehrgeizig ist, aber auch wenig, sagen wir mal, wenig Rückgrat. Gell? Der ist nicht geradlinig. Gell? Der ist bereit, viele krumme Dinge zu tun, um an seine Ziele zu kommen. Und so leben die beiden, man kann sagen, miteinander, nebeneinander her. Wie es unter Geschwistern ja auch oft so ist. Gell? Wenn es um nichts geht, dann kann man auch viel aushalten, kann viel ertragen, kann man viel miteinander ganz gut einfach so nebeneinander herleben. Ernst wird es dann wieder, wenn es ums Erben geht. Gell? Wenn es ein Erbe gibt überhaupt, aber wenn es eins gibt, und dann wird es wieder ernst. Dann gehen die Herausforderungen los. Oder wenn die Eltern alt werden. Oder wenn man gemeinsam eben Verantwortung übernehmen muss. Und so war es bei den beiden auch. Jetzt geht es ans Erbe und jetzt wird es ernst. Der Vater, der Isaac, inzwischen ein alter Mann, blind, kann nichts mehr sehen. Also er ist sehr eingeschränkt. Und der merkt, okay, ich bin jetzt hier in der letzten Phase, ich muss jetzt mein Zeug sortieren, jetzt geht es auch darum, das Erbe weiterzugeben. Eigentlich ganz sinnvolles Ansinnen. Das wäre dann die nächste Folie. Dann ruft er natürlich seinen Lieblingssohn, ist ja klar. Und natürlich will er nochmal was essen, sagt, geh nochmal auf die Jagd, schieß mir nochmal ein Wild und dann machst du mir nochmal so ein leckeres Gericht und dann werde ich dich segnen, bevor ich sterbe. Also es liest sich so, als würde er jetzt bald sterben. Tatsächlich verschätzt er sich hier um Jahrzehnte, was den eigenen Todeszeitpunkt anbelangt. Aber das passiert, gell? Kann ja vorkommen, ist ja auch nicht schlimm. Gell? Also es ist schon gut, rechtzeitig aber das Erbe zu verteilen und nicht zu warten, bis man es sozusagen völlig aus der Hand gegeben hat. Und so ist es bei dem Isaac auch. Also er sagt zu seinem Esau, geh auf die Jagd, koch mir was und dann werde ich dich segnen. So, und jetzt mit diesem Segen, das klingt für uns fast banal. Wir kennen den Segen nach dem Gottesdienst. Keanu wird nachher uns noch einen Segen Gottes zusprechen. Der Segen ist für uns was Teilbares. Das ist was es in großer, fast unendlicher Menge zur Verfügung steht. Aber wir müssen hier verstehen, dieser Segen ist nicht teilbar. Das ist der unteilbare Erbsegen von Abraham. Den kann nur einer bekommen. Wer diesen Segen bekommt, das ist wie ein materielles Erbe. Der hat alles und das lässt sich nicht teilen. Das ist die nächste Folie, Gerd, wenn du die mal gibst. Genau, der unteilbare Erbsegen Abrahams. Man kann es vielleicht vergleichen, ich bin ja auf dem Bauernhof aufgewachsen und dieser Bauernhof ernährt seit drei Generationen die Familie. Und das war klar, dass den immer nur, wir sind ja mehrere Geschwister, aber nur einer kann diesen Hof übernehmen. Gell? Der kann eine Existenz sichern. Und das ist ein Privileg und es ist eine Verantwortung. Gell? Wer den Hof hat, klar, der hat auch ein sicheres Auskommen, aber gleichzeitig hat er natürlich auch die Verantwortung für die Eltern, die muss man bezahlen, die Großeltern, da muss alles irgendwie, hat man auch beides. Gell? Und wenn man das immer teilt, wenn dann jeder da die Hand aufhält, dann ist das irgendwann für niemand mehr eine Existenzgrundlage. Und so war es bei uns und deshalb haben wir alle einen Erbverzicht unterschrieben, damit dieser Hof weitergeführt werden kann. Unteilbarer Segen. Und genauso kann man sich diesen Segen hier auch vorstellen, diesen Abraham-Segen. Und dieser Abraham-Segen ist nicht irgendwas, ich würde mal sagen, das ist das größte Erbe, das es jemals in der Menschheitsgeschichte zu verteilen gab. Dieser Segen von Abraham. Denn in diesem Segen ist die Erwählung, die Bevorzugung Gottes, da ist Wohlstand natürlich integriert, aber es ist noch viel mehr. Das ist nicht nur quasi ein horizontaler Segen, sondern auch ein vertikaler Segen. Wer diesen Segen empfängt, der wird der Vorfahre von Jesus. Der darf in der Linie der Männer stehen, die sich als Vorfahren von Jesus selbst zählen können. Und natürlich kann man das nicht teilen. Das kann nur einer. Und es kann nur einer diesen Segen bekommen. Und um diesen Segen geht es ja, den größten Segen, das größte Erbe, das es jemals in der Menschheitsgeschichte gab. So, und jetzt haben wir da die Konstellation, der Esau, der zieht dann los auf die Jagd, hockt da in sein, Subaru Forester, die Jäger, und fährt da in den Wald rein und macht sich da auf die Suche nach irgendwas, was er da erlegen kann. Und die Rebekka, die Frau vom Isaac, die hat es mitbekommen, dass es jetzt ans Erben geht, gell, und die greift da ein. Sagt auch irgendwie auch ein bisschen was aus über die Beziehungsqualität der beiden. Und ruft den jüngeren Sohn und sagt so, und ist da sehr direktiv, ich brauche zwei so kleine Ziegenböckle, die holst du mir jetzt bitte, die werde ich schlachten. Und dann gehst du mit diesen Ziegen, mit diesen gekochten Ziegen, so wie er es mag, zum Vater, stellst dich als sein älterer Bruder vor und dann bekommst du das Erbe, bekommst du den Segen. Es gibt einen kurzen Moment von Widerstand bei Jakob, muss man zu seiner Ehrenrettung sagen, aber eigentlich macht er mit, vielleicht findet er sogar eine gute Idee. Die Mama kocht, schlachtet, kocht, gell, und innerhalb kürzester Zeit steht der Jakob mit einem leckeren Gericht, es ist kein Wild, es ist Ziege oder junge Ziege, aber steht er da beim Vater. Und das geht sehr schnell, der Isaac ist sehr überrascht und er ist natürlich auch blind. Und er sagt, hallo, hier bin ich, Papa, hier bin ich mit dem Essen. Und er geht damit zum Vater. Und der Isaac ahnt irgendwie, das läuft nicht ganz rund hier. Gell? Er ist blind, sieht vielleicht alles ein bisschen wie durch so eine trübe Scheibe oder gar nicht. Und er merkt mit der Stimme und er fragt, wer ist da? Wer ist da? Gell? Esau oder Jakob? Und der Jakob, der sagt ganz einfach, ich bin Esau, dein Erstgeborener. Das ist einfach eine dreiste Lüge. Unverschämt, frech, unanständig. Also man kann es ja gar nicht anders. Da gibt es keine Ehre da drin. Gell? Mir fällt nichts Positives da drin ein. Einen blinden Vater, gell, der schwach ist, so anzulügen, geht gar nicht. Gell? Und dann, aber gut, das Essen ist ja dann da, der Vater isst. Und da selber unsicher ist, fühlt er mal an den Armen, Mensch, der Esau hat doch so viel Haare und die Rebekka hat vorgesorgt, die hat ihm da so ein Ziegenfell um die Arme gewickelt und ja, fühlt sich alles sehr, sehr, sehr haarig und borstig an, aber gut, der Mann ist ja auch schon alt und ja, akzeptiert es. Also er denkt, er hat wirklich Esau vor sich. Gleichzeitig bekommt er dann aber, als er gegessen hat, als er satt ist, er merkt auch nicht, dass es kein Wild ist, gell, bekommt er nochmal Zweifel und er fragt ihn nochmal, gell, bevor er ihn dann segnet, bist du wirklich mein Sohn Esau? Wirklich, bist du es wirklich, gell? Ja, ich bin's, log Esau. Ja, Jakob, jetzt. Ja, super, jetzt sind alle wach dabei, sauber. Gell? Ja, ich bin's. Also nochmal eine schamlose Lüge. Gell? Anders kann man es nicht sagen, wirklich unanständig. Und jetzt ist es soweit. Gell? Jetzt geht's ans Erbe, jetzt sind wir beim Notar, jetzt wird fix gemacht und der Isaac beginnt, jetzt muss man die Namen noch richtig zusammenbringen, beginnt den Jakob zu segnen, weil er ihn für den Esau hält. Und dann geht's los und er segnet ihn erstmal mit Wohlstand, mit Fruchtbarkeit, mit Getreide, mit reichen Feldern, mit reichen Ernten. Und dann segnet er ihn, den Teil vom Segen habe ich dabei, ich muss eben hier relativ zügig durch, segnet er ihn und das erinnert uns an die Prophetie oder an das Wort von Gott, das die Mama schon erhalten hat, auch mit Macht, gell? Viele Völker und Volksstämme sollen sich dir unterwerfen und dir dienen. Herrsche über deine Brüder, gell? Du stehst über deinen Brüdern, gell? In Ehrfurcht müssen sie sich vor dir beugen. Verflucht sei, wer dir Böses wünscht, wer dir aber wohlgesinnt ist, soll gesegnet werden, gell? Das ist dieser große Segen, dieses mächtige Erbe. Ja, und Jakob geht von dannen und ich habe mich immer gefragt, hat der einen Unterschied gemerkt? Gell? Hat der jetzt gespürt, jetzt ist meine Batterie randvoll, gell? Jetzt geht's hier richtig ab oder war das eher so, ich weiß es nicht. Also er geht mal und verkraftet das alles, aber er trägt diesen Segen, er trägt dieses Erbe, er trägt diese Verheißung jetzt in sich und auf sich und über sich. Inzwischen war der Esau erfolgreich, hat sein Reh gejagt, hat es gekocht, will mit zum Vater gehen, kommt gerade rein zum Vater mit dem Gericht und sagt, Vater, hier bin ich. Und dann geht die Konfusion los und der Vater sagt, nein, aber du warst doch schon da, nein. Und sofort wird klar, hier hat ein schrecklicher Betrug stattgefunden. Und der Isaac sagt dann zu Esau, ich habe alles gegessen und ihn gesegnet, ihn, also deinen Bruder, bevor du kamst. Ich kann mein Wort nicht mehr rückgängig machen. Es ist weg, es ist raus, wir waren beim Notar, es ist unterschrieben. Ich kann das nicht mehr zurückholen. Ich weiß, es war ein Fehler, ich hätte gern dich gesegnet, aber ich kann nicht mehr. Es ist durch, es ist vollbracht. Ich habe diesen Segen, ich habe dieses Erbe vergeben. Und der Esau, der jault auf, gell, vor Schmerzen, der ahnt, was hier passiert ist. Und er sagt dann voller Zorn und voller Bitterkeit, bitte Vater, bitte segne mich doch auch, gib mir doch auch was, gib mir doch auch einen Segen. Aber Isaac sagte, dein Bruder hat dich betrogen und er hat dich um den Segen gebracht. Ich habe nichts mehr, gell? Ist alles weg. Alles weg. Tatsächlich hat er dann noch so einen kleinen Segen, den hat er dann auch noch, aber das ist einfach ein Mühe von dem, was der Jakob bekommen hat. Einer hat alles bekommen und der andere so gut wie nichts. Und erinnert euch noch an den Segen, gell, dass Gott sagt, wer dich verflucht, der soll verflucht sein. Und was ist die Reaktion von Esau? Da sind wir wieder am Anfang, er sagt, den bringe ich um. Den bringe ich um, ganz einfach. Das geht nicht. Sobald der Vater tot ist, bringe ich den um. Und der Jakob, der verschwindet hier schon, weil er weiß, jetzt hier hat er keinen Platz mehr. Und so macht er sich auf die Reise und muss mehr oder weniger über Nacht abhauen. Er, der den großen Segen Gottes in sich trägt, hat nichts als einen Wanderstock und muss abhauen wie ein Dieb. Wie ein Dieb flieht er dann zu seinem Onkel. Und danach ist zwischen den beiden Brüdern 20 Jahre Funkstille. 20 Jahre haben die keinen Kontakt. Jakob ist beim Onkel und der Esau, der ist erst bei der Familie und zieht dann aber auch mal ein bisschen, der braucht Weite, der braucht Freiheit, zieht dann auch in die Berge. 20 Jahre lang haben die keinen Kontakt. Und vermutlich ist es gut so, gell? Wenn die sich getroffen hätten, der Esau hätte nicht mehr an sich halten können. Tatsächlich gibt es wahrscheinlich Situationen, wo wir uns auseinandersetzen müssen, gell, wo es einfach nicht mehr geht. Wo jedes Wort, wenn man sich sieht, zum Schwert wird, gell, wo alles, sobald ich diesen Menschen sehe, ich bin so voller Schmerz und das gibt's eben auch in der Familie, ich kann dem nicht mehr gegenübertreten, ohne ihn zu verletzen, ohne ihn zu beleidigen, ohne gewalttätig zu werden. Manchmal braucht's auch Funkstille, manchmal braucht's auch Auseinandersetzungen. Ja, und so ziehen 20 Jahre ins Land, 20 Jahre. Und der Jakob, von dem wissen wir, wie es weitergeht, beim Esau wissen wir es nicht, beim Jakob, der hat es schwer, der hat es wirklich schwer. Der kommt damit nichts an bei seinem Onkel, gell? Und der Onkel ist auch eigentlich gerade so ein Schlitzohr wie er selber, das sind gerade so die zwei Richtigen beieinander. Was allerdings der Onkel nicht kann, ist den Segen Gottes irgendwie aufzuhalten. Gell? Und so wird der Jakob, obwohl er hier als Sklave, als Knecht kommt, wird der in den 20 Jahren steinreich. Gell? Der Segen Gottes wirkt, er wird wirklich steinreich. Und so 20 Jahre später, nach 20 Jahren, greift Gott ein. Bisher war ja Gott sehr passiv in der ganzen Geschichte. Außer, dass er den Jakob erwählt hat. Irgendwie wird es dann wahr. Und dann ist da 20 Jahre nichts, zumindest nichts aufgeschrieben. Ich glaube, Gott war schon im Werk, aber ist nichts aufgeschrieben. Und jetzt kommt Gott, gell? Nach 20 Jahren. Nach 20 Jahren tippt er dem Jakob auf die Schulter und sagt zu ihm, geh wieder zurück. Gell? Jakob, jetzt ist es an der Zeit. Jakob, jetzt ist an der Zeit. Geh wieder zurück zu deiner Familie in das Land. Ich stehe dir bei. Gell? Jetzt ist der Zeitpunkt. Und es scheint mir beim Shalom auch wichtig zu sein, wenn wir auf der Reise sind, gell? Wenn es um Versöhnung geht, dass wir schon respektieren, es braucht manchmal Phasen der Auseinandersetzung, bevor man sich wieder zusammensetzt. Auseinandersetzen, um zusammenzusetzen. Aber es gibt einen Zeitpunkt, und den sollten wir nicht verpassen. Einen Zeitpunkt, wo Gott sagt, so, jetzt ist soweit. Jetzt ist soweit, aus der Deckung zu kommen, gell, Jakob. Jetzt ist soweit, das Schild abzulegen. Jetzt ist soweit, den Helm runterzunehmen. Jetzt ist soweit, das Visier aufzuklappen, gell. Jetzt ist soweit, gell, den Nacken zu zeigen und die Brust. Jetzt musst du aus der Deckung kommen. Jetzt ist soweit. Jetzt rein ins Risiko. Stell dich dieser Beziehung zu deinem Bruder. Und so macht sich Jakob auf den Weg, gell, der hat zwei Frauen, hat einen Haufen Kinder, der hat Tiere ohne Ende, der ganze Tross zieht los. Aber da es ja kein WhatsApp gibt, der kann nicht einfach die Mama anrufen und sagen, hast du mir mal den Kontakt vom Esau, und dann schickt ihr den Kontakt rüber und ruft er den an. Das geht ja alles nicht. Er kann keine Elektronen schicken, sondern er muss echte Menschen schicken, Boten. Und dann schickt er diese Boten zu seinem Bruder Esau, gell? Und es ist interessant, wie er da argumentiert, was die Boten denn sagen. Und er sagt, gell, erstmal, ich Jakob, ich habe mir viele Rinder, Esel, Schafe, Ziegen, Diener, Mägde erworben. Also ich bin ein reicher Mann, gell? Jetzt sende ich dir, meinem Herrn, diese Nachricht, gell? Beides. Also, und ich finde es schön an dem Jakob, da ist viel Demut drin. Er sagt, Esau, ich respektiere, du bist mein Herr, du bist der Ältere, du stehst über mir, gell? Du stehst über mir, obwohl Gott ja was ganz anderes sagt. Aber gleichzeitig sagt er auch, ich bin nicht irgendwer, gell? Ich bin schon wer, gell? Und nimmt sich die Zeit, alles aufzuzählen, so seinen ganzen Wohlstand. Und dann kommt die klare Bitte, bitte nimm mich großzügig auf, gell? Nimm mich großzügig auf, gell? Und das gehört zum Shalom auch dazu. Aus der Deckung kommen, gell? Aus der Deckung kommen und sagen, was ich will. Ich will wieder in Frieden mit dir leben. Ich will wieder, dass es gut ist. Was kann ich tun, dass wir wieder miteinander klarkommen, gell? Es ist ganz klar, das ist mein Wunsch. Die Boten kommen an und kommen schon ganz schnell wieder zurück mit folgender Nachricht. Die Boten kamen zurück und meldeten, Esau ist schon auf dem Weg zu dir. 400 Mann begleiten ihn. 400 Mann. 400 Mann. Das ist eine kleine Armee. Im Mittelalter hat ein Raubritter vom Hegau mit 90 Mann die Stadt Überlingen erobert. Der konnte sie nicht halten, der muss dann, aber ist mit viel Beute wieder abgezogen. Aber 90 Mann haben gereicht, um die Stadt zu erobern. Gell? Mit 400 Mann, das wird ja gerade schon für Singen reichen, gell? Oder für Konstanz. Da geht was, da kann man was erreichen, da kann man was bewirken. Gell? 400 Mann, das ist eine Armee, da geht das. Das hat. Und natürlich, da kann der Jakob, was hat der? Der hat viel Wohlstand, aber er hat keine Macht, der hat keine Krieger. Gell? Und der bekommt furchtbare Angst. Kann man sich vorstellen. Gell? Wenn man sich aus der Deckung kommt und dann sieht man hier, das kann mich alles kosten, furchtbare Angst. Und dann wird es interessant, da muss man jetzt ein bisschen Gas geben, schnell drüber. Er ist hier nicht naiv. Gell? Dann teilt hier seinen ganzen Tross auf und sagt, wir machen einen und dann hinterher kommt noch ein zweiten Tross. Falls das alles in die Hose geht, falls der beginnt, uns niederzumachen, dann können die hinten abhauen. Gell? Dann haben die wenigstens ihr Leben gesichert. Also wenn wir aus der Deckung kommen, gell, wenn wir Shalom wagen, dann sollte man nicht so naiv sein zu meinen, das funktioniert automatisch. Es ist schon gut, wenn man sich zumindest die Möglichkeit in Betracht zieht, dass hier nichts besser wird, sondern dass der alte Hass immer noch da ist. Gell? Ja, und dann geht Jakob weiter und es ist alles hochdramatisch. Lohnt sich das nachzulesen. In der Nacht begegnet ihm noch Gott, er kämpft noch mit Gott. Und es steht dann so, sage ich mal, kurz vor der Begegnung mit Esau. Und was macht Jakob? Er beginnt Geschenke zu machen. Das ist dann der nächste Vers. Gell? Und da wird dann beschrieben, wie er da lauter wertvolle Tiere nimmt. Das ist halt das, was man damals hatte. Das ist die Währung von damals bei so Nomaden, gell? Die säugenden säugenden Kamele und die Schafe und Ziegen, gell? Und da bildet er dann 7 Gruppen, gell? 7 Gruppen jeweils mit diesen Tieren und jeweils sind dann da noch Knechte dabei, die ihm voraus, seinem Bruder Esau, entgegenkommen. Also das sind Wellen von Geschenken, gell? So muss man sich das vorstellen. Esau ist ja ein Jäger, heute würde da einer mit dem Rennschrauber vorfahren und dem Esau den Schlüssel geben und sagen, so, das ist ein Geschenk für dich. Dann kam der AMG, G-Klasse AMG natürlich, gell, ein Geschenk für dich. Dann kam der Subaru, gell, und dann kam noch der Toyota Hilux mit dem Maschinengewehr für Tiere in der Luft, gell, eins nach dem anderen, ein Geschenk nach dem anderen für den Esau, gell. Enorm, gell? Er gibt richtig großzügig, schickt ihm Wellen von Geschenken entgegen. Und wir sehen hier und können hier auch was lernen. Shalom hat einen Preis, gell? Shalom hat einen Preis. Immer wieder in Gesprächen habe ich den Eindruck, dass Menschen mir sagen, ja, ich will mich versöhnen, gell? Ich will mich mit meinem Bruder, meiner Schwester, mit dem ich verstritten bin, will ich versöhnen. Aber zwei Dinge will ich nicht tun. Ich will nicht aus der Deckung kommen, gell? Soll der doch anfangen? Soll der doch mal sich? Der müsste doch mal ein Zeichen setzen. Und irgendwie will ich auch den Preis nicht zahlen, gell? Also ich will dann schon, das, was mir gehört, soll auch meins sein, gell? Ich bin nicht bereit, den Preis zu bezahlen für Shalom. Aber Shalom gibt's nicht gratis. Es gab's noch nie gratis. Dass wir Frieden mit Gott haben, war der größtmögliche Preis, den Gott bezahlt hat. Das war nämlich sein Sohn Jesus. Und wenn ich mit jemand, wenn eine Beziehung kaputt ist oder zerstört ist, dann kostet das immer Einsatz. Gell? Und dann kostet das kann auch ein großzügiges Geschenk sein. Und wie viel ist denn Shalom wert? Gell? Wie viel ist der Shalom zu meinem Bruder, zu meiner Schwester wert? Ist es ein Auto wert? Ist es ein Bauplatz wert? Ist es das wert? Gell? Ich würde sagen, ja. Gell? Das darf was kosten. Weil der Krieg hinterher, der Kampf hinterher, der ist immer viel teurer. Die Rechtsanwälte zu bezahlen, hinterher zu streiten und zu kämpfen, ist immer viel, viel, viel teurer. Gell? Deshalb macht es Sinn, großzügig in den Frieden zu investieren und zu verzichten. Also, dann kommen diese Wellen von Geschenken und dann am Ende muss der Jakob ran. Gell? Und das ist auch schön. Gell? Er stellt sich an die Spitze des Zuges und dann kommen die Knechte und so weiter, ganz hinten dann die Frauen und Kinder. Aber er geht voraus. Gell? Er stellt sich seinem Bruder. Und dann geht er seinem Bruder entgegen und verbeugt sich 7-mal. 7-mal. Gell? So, 7-mal verbeugt er sich. Gell? Er, der ja eigentlich die Berufung hat zu herrschen, er, der den Segen hat, verbeugt sich 7-mal. Und ich finde, das ist kein Bückling, sondern das ist Respekt. Gell? Das ist Ehrerbietung. Er gibt seinem Bruder Respekt. Gell? Und das gehört auch dazu. Das finde ich auch auf dem Weg zum Frieden, meinem Gegenüber Respekt zu erweisen. Wirklichen Respekt. Genau das tut der Jakob. So, und dann passiert das Schöne, das Wunderschöne, das mich so berührt und bewegt. Der Esau kann sich nicht mehr halten. Gell? Der kann sich nicht mehr halten. Er rennt dem Jakob entgegen. Der rennt dem entgegen, gell? Seine ganzen Soldaten, das ist mir alles egal. Er rennt dem entgegen, fällt ihn um den Hals und küsst ihn. Und beide fangen an zu weinen. Gell? Was für eine Größe, was für eine schöne Begegnung. Gell? Jakob war sich nicht sicher, woran er ist. Und Esau ist bereit, alles loszulassen, alles zu verzichten. Und er nimmt den in den Arm, die beiden küssen sich und sind versöhnt miteinander. Man muss sich das nur mal vorstellen. Sein Bruder hat ihn ums größte Erbe der Menschheitsgeschichte gebracht. Es ist das größtmögliche Erbe. Und er ist bereit, es loszulassen. Er ist bereit, zu verzichten, um Frieden zu finden, Frieden zu haben mit seinem Bruder. Was für ein Geschenk, was für eine schöne Geschichte. Es müssen nicht alle Geschichten, es muss nicht jede Beziehung im Krieg und Chaos und Gewalt enden und im absoluten Schweigen. Shalom ist möglich. Diese beiden machen uns vor. Und dann beginnen die miteinander zu reden. Und der Esau fragt den Jakob erst, wer sind die? Und er sagt, das ist hier meine Familie, das sind deine Schwägerinnen und die Kinder. Und dann sagt er, was soll denn das mit den ganzen Viechern da und den Autos und was soll denn das alles? Fragt Esau den Jakob und Jakob sagt, ja, erklärt es ihm, das sind Geschenke, die habe ich dir gegeben, gell? Die habe ich dir gegeben, damit wir wieder in Frieden miteinander sind, dass du dich mit mir versöhnst. Es darf man Geschenke machen, großzügig sein. Gell? Und dann sagt Esau einen bemerkenswerten Satz, ich finde, das ist der Höhepunkt der ganzen Geschichte. Esau erwiderte, ach mein Bruder, ich habe doch schon selbst genug. Ich habe doch genug. Ich habe alles. Behalte es doch. Jetzt kann einer, der das größte Erbe verzichtet hat und immer im Kampf war mit seinem Bruder, weil die Ressourcen begrenzt sind, stellt plötzlich fest, ich brauche das gar nicht. Ich brauche nicht mal dieses große Erbe. Ich bin bereit, das loszulassen. Ich bin bereit, das herzugeben. Gell? Mir geht's gut. Ich habe alles. Wir treten immer an mit dem Gefühl, es gibt zu wenig. Ich komme zu kurz. Gott hält mir was vor. Gott verhindert, dass ich was bekomme. Gell? Ich habe immer zu wenig. Und hier sehen wir plötzlich, bei Gott gibt's gar keinen Mangel. Und wenn Gott jemand erwählt und der andere bereit ist, dies loszulassen, dass er nicht erwählt ist, dann hat der keinen Mangel. Der hat nicht zu wenig. Dem fehlt doch gar nichts. Die Frage ist immer auf die Blickrichtung. Schaue ich, was mir fehlt und was ich haben müsste, könnte, sollte, dürfte? Oder schaue ich, was ich selbst schon habe? Und der Esau hat die Größe zu sagen, ich habe genug. Das ist fein. Sei du der Vorfahr von Jesus. Sei du der Mächtige. Sei du Israel. Das ist fein für mich. Es ist gut für mich. Und indem er Jakob so segnet, wird er selber gesegnet. Und dann wird aus dieser Unterschiedlichkeit wird eine Kraft, wird eine Ressource. Unfassbar schön, diese ganze Geschichte. Und dann sagt Jakob, und das ist wahrscheinlich eines der größten Komplimente der Menschheitsgeschichte, die er dann seinem Bruder macht, zumal er sich auskennt, weil er genau in der Nacht vorher ja mit Gott gerungen hat, also er weiß, wie Gott in Menschengestalt sich anfühlt und riecht und aussieht, sagt er zu ihm, als ich dir ins Gesicht schaute, war es, als würde ich Gott selbst sehen. So freundlich bist du mir begegnet. So ist Gott. Wie Esau. Der eigentliche Held in der Geschichte ist der Esau, der bereit ist, loszulassen. Gell? Dem der Friede wichtiger ist als dieses große Erbe. Der bereit ist, dieses Erbe freizugeben, herzugeben. Gell? Damit er mit seinem Bruder wieder versöhnt ist. Er rennt seinem Bruder entgegen. Und so ist Gott. Der Friede mit uns ist ihm so wichtig, dass er bereit ist, seinen Sohn herzugeben, dass er auf alles zu verzichtet. Gell? Nur, dass wieder gut ist, dass wieder Friede hergestellt wird. Wie können wir da nach solchen Geschichten noch so kleinkariert handeln, dass wir hin und her gehen und sagen, das ist deins und meins und das steht mir zu und das steht dir. Und hier habe ich nur mal eine Uhr zu wenig und das Auto vom Vater, das kann nicht sein, dass du das bekommst. Wie können wir da so handeln, wenn Gott so handelt? Wenn Esau so handelt, wenn wir doch wissen, es ist genug da, bei Gott gibt es keinen Mangel, es ist genug da. So entsteht Shalom, bewegt mich sehr. Und vielleicht machen wir noch ganz kurze Standortbestimmung, ich weiß ja nicht, wer wo steht, aber vielleicht findest du dich an der einen oder anderen Stelle wieder in deiner Familie, mit deinen Geschwistern. Es gibt Phasen der Auseinandersetzung, die hatte ich auch. Ich konnte kein gescheites Wort mehr sagen. Das wäre nur verletzend geworden. Und dann sollte man auch nichts sagen. Dann muss man sich manchmal auseinandersetzen. Aber nicht passiv bleiben, nicht sich in seiner Bitterkeit und in seinem Schmerz suhlen, sondern sich Zeit geben, den Konflikt aushalten und auch zulassen, dass Gott mein Herz verändert. Und das gehört auch dazu, und das geht auch nicht sofort, sich vielleicht auch mit der Ungerechtigkeit versöhnen. Vielleicht wurdest du auch um ein Erbe betrogen oder hast den Eindruck, du hast zu wenig bekommen und deine Eltern haben deine Geschwister bevorzugt. Oder man hat dir irgendwas vorenthalten im Leben, deine Eltern oder Großeltern oder wer auch immer. Vielleicht ist es genau dein Punkt, dein Schmerzpunkt, gell, wo du sagst, ich bin schon von Anfang an hatte ich schwerer wie die anderen. Denk mal an Esau. Gell. Von Anfang an sogar Gott hat gesagt, ja, der Jakob bekommt's. Aber man kann sich mit dem versöhnen. Und es kommt gut, Gott weiß, was er tut. Man kann mit seinem Mangel leben und dann wird aus diesem Mangel sogar noch eine Stärke. Nur geht es nicht sofort, es braucht Zeit. Und so ist es auch bei diesen beiden Brüdern. Es braucht Zeit. Und dann ist nicht nur Zeit wichtig, sondern auch Zeitpunkt. Und wenn Gott anklopft, gell, wenn Gott auf die Schulter klopft und sagt, so, aber jetzt ist gut. Jetzt ist Zeit, aus der Deckung zu kommen. Gell, jetzt ist Zeit, Schild abzulegen. Jetzt musst du ins Risiko. Ich kann es dir nicht abnehmen. Gell. Jetzt zeig dich. Gell, zeig den Nacken, zeig die Brust, mach dich verletzlich. Dann gehen. Wenn Gott ruft und wenn wir spüren, jetzt ist der Zeitpunkt, weil wir den Zeitpunkt verpassen, dann wird irgendwann wird's bitter. Werden wir bitter, werden wir hart. Dann ist die Versöhnung fast nicht mehr möglich. Aber wenn der Ruf da ist, dann folgen wir immer mit Plan B im Wissen, vielleicht geht es auch in die Hose. Aber im Vertrauen auf Gott gehe ich voran, im Vertrauen auf Gott gehe ich voran. Es ist soweit. Und dann muss klar sein, der Shalom hat seinen Preis. Das wäre die nächste Folie. Das gibt es nicht umsonst. Und da muss ich investieren. Und vielleicht ist mein Invest der Verzicht auf ein Erbe. Vielleicht ist mein Invest der Verzicht aufs Recht haben. Vielleicht ist mein Invest der Verzicht auf irgendwas oder ein großes, schönes Geschenk. Einfach ein Symbol, wo mir merkt, mir ist wichtig. Der Frieden ist mir wichtiger als mein Besitz oder als mein Recht oder als meine Ehre. Gell? Und da hilft es, den eigenen Segen auch zu betrachten und zu sagen, was habe ich denn nicht schon alles? Eigentlich habe ich mehr als genug. Und vielleicht gelingt es hier, dass Esau uns inspiriert mit dem schönen Wort, das er hat, dass er sagt, Mensch, Jakob, ich habe doch schon selbst genug. Es ist alles da. Kann ich mich beklagen? Hat Gott mich hängen lassen? Hat Gott mich hängen lassen? Hat er nicht. Wieso soll ich mich dann hier jetzt noch um irgendwas streiten oder kämpfen, was mir scheinbar zusteht? Ich nehme mir nichts. Ich lasse es mir nur geben von Gott. So eine schöne Geschichte. Und glücklicherweise hat sich der Vater Isaak so verschätzt in seinem eigenen Todeszeitpunkt. Und er lebt noch, als die beiden sich wieder versöhnen und darf das auch noch miterleben. Gell? Ben kann schon mal nach vorne kommen. Und die ganze Geschichte endet damit, dass der Isaak im Alter von 180 Jahren nach einem langen und erfüllten Leben stirbt. Gell? Und dass seine beiden Söhne gemeinsam ihn begraben. Schöner kann man nicht sterben, als von den eigenen Kindern dann gemeinsam versöhnt und in Einheit begraben zu werden. Ich bin froh, dass sich meine beiden Freunde wieder versöhnt haben. Und es ermutigt mich selbst auch, Schritte der Versöhnung zu gehen.